Ich glaube, Italien ist jetzt nicht bespickt mit vielen tollen Einzelspielern, sondern die hatten einen klaren Plan. Die waren eine gute Einheit. Ich denke, diese Dinge sind wichtiger als nur Namen oder nur mit dem Geld zu locken.
Brückengeflüster. Der VfL-Podcast der NOZ.
Hallo und herzlich willkommen zum Brückengeflüster, dem VfL-Podcast der Neuen Osnabrücker Zeitung. Wir sind zurück aus der Sommerpause, die eigentlich keine war, weil ja EM war. Aber Folge 101, wir haben den VfL ein bisschen vernachlässigt, aber nur im Podcast. Jetzt geben wir wieder Vollgas und starten gleich in die neue Saison. Es ist auch nicht mehr lang und haben uns heute auch jemanden dazugeholt, der uns gleich ganz, ganz auf den frischen Stand bringen wird, up to date ist mit dem VfL Osnabrück, denn er ist ganz nah dran. Es ist Sportdirektor Amir Shapourzadeh. Herzlich willkommen. Und wenn ich sage wir, dann sind das mein geschätzter Kollege Stefan Alberti und ich, Johannes Kapitzer. Wir sitzen hier wieder im Studio. Die Impfungen lassen es zu, die Corona-Zahlen lassen es auch gerade zu und wir sind wieder live dabei und haben sozusagen eine gute Tonqualität hoffentlich für Sie und werden jetzt Amir Shapourzadeh erstmal geplant eine Halbzeit lang auf den Zahn fühlen, was ihn so nach Osnabrück gebracht hat, wie es ihm hier gefällt und ja, was alles noch so ansteht. Ich würde erstmal fragen, alles Leiwand?
Alles Leiwand, ja. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich, hier bei dem Podcast dabei sein zu dürfen. Ist übrigens auch mein erstes Podcast, von daher Premiere. Ich bin froh, dass es jetzt nicht Nummer 100 war, sonst hätte ich hier gleich einen ausgeben müssen.
Nehmen wir aber trotzdem.
Und wie gesagt, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Also ein Podcast noch nie gemacht, auch bei den Würzburger Kickers oder Admira Wacker-Mödling da.
Nee.
Die hatten sowas nicht.
Die hatten sowas nicht und deswegen das erste Mal. Ich glaube jetzt mittlerweile müssen die Würzburger Kickers, wenn ich mich nicht ganz täusche, auch einen Podcast haben. Aber das kam jetzt eher nach meiner Zeit.
Mhm. Amir, du hast uns ja, als ich dich vorhin ansprach mit herzlich willkommen, Herr Shapourzadeh, hast du gesagt, also das gefällt mir gar nicht. Wir müssen die Leser und Hörer vor allen Dingen natürlich vorher aufklären und sagen, warum, die fragen sich dann natürlich, warum duzen die denn? Sind die unhöflich? Das möchtest du so am liebsten, ne?
Ja, weil ich bin, glaube ich, ein lockerer, umgänglicher Typ. Bin auch noch nicht so alt, von daher, ja, bei Herrn Shapourzadeh fühle ich mich immer recht alt.
Okay, also dann sollst du hier im Studio jung bleiben, Johannes, ne?
Da haben wir nichts dagegen, aber was uns natürlich nicht davon abhält, auch kritisch die Distanz zu halten, auch wenn wir dich jetzt duzen, das wird bleibt alles auf einer professionellen Ebene, würde ich sagen. Ich habe eben gefragt, euch Leiwand ist ja so ein bisschen österreichisch-wienerisch. Du warst eine Zeit lang da. Ist das so in dich eingeflossen, diese Lebensart?
Ja, ich denke, es war natürlich schon eine Umstellung für mich auch. Diesen Wiener Schmäh oder auch dieses österreichische Lockere zu adaptieren. Ne? Weil man in Deutschland wahrscheinlich schon ein bisschen, sage ich mal, mit gewissen Dingen ein bisschen anders umgeht als in Österreich. Aber es war eine sehr, sehr gute Zeit. Und ja, hat natürlich auch eine Zeit lang gebraucht, bis ich den Dialekt auch voll und ganz verstehen konnte.
Kannst du denn so richtig wienerisch auch?
Nee, das kann ich nicht. Aber hatte gleich einen Kollegen gehabt mit dem Ernst Baumeister, eine alte Fußballlegende in Österreich. Das hat schon ein bisschen Zeit gebraucht, bis ich da alles verstanden habe.
Dann wollen wir vielleicht erstmal auf das Spiel am Samstag nochmal kurz blicken, bevor wir auch noch tiefer reingehen, natürlich in deine frühere Zeit als Spieler und auch als Manager. Da hast du ja viele schöne Begegnungen auch gehabt, aber Samstag gegen PSV Eindhoven. Ich war auch mit dem Kollegen Harald Pistorius an der Bremer Brücke und habe mir das Spiel angesehen. Was hast du zunächst mal, gehen wir mal erstmal weg vom Spiel selber, sondern das Publikum. Für uns war sehr erstaunlich, dass die Spieler nach den Auswechslungen, wenn die den Weg in die Kabine gegangen sind, die wurden mit stehenden Ovationen gefeiert im Prinzip und applaudiert. Was hattest du da für ein Gefühl?
Ja, ist natürlich ein geiles Gefühl. Gerade auch als Spieler, wenn du vor so einer Kulisse spielst, auch wenn jetzt, ich glaube am Wochenende waren 3000 Zuschauer da. Von daher ist das immer geil als Spieler, wenn dort applaudiert wird, wenn bei jeder Szene die Fans mitgehen oder nach einer Auswechslung oder nach einem Spiel es lauten Beifall gibt. Von daher denke ich, ist das für die Jungs sehr, sehr gut, vor so einer Kulisse spielen zu dürfen. Und ich durfte diese Stimmung natürlich das ein oder andere Mal aufsaugen, als ich mal hier zu Gast an der Bremer Brücke auf dem Platz war, mit Hansa Rostock, mit den Würzburger Kickers. Es ist natürlich immer ein Highlight gewesen, hier auch zu spielen. Und es waren immer sehr leidenschaftliche Spiele.
Da muss man fragen, Stefan, leidenschaftliche Spiele ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Wie bist du zufrieden mit dem Spiel am Samstag? Wie ist deine Einschätzung von der neuen Mannschaft? Du hast sie erstmals live gesehen, glaube ich. Und im ersten Test, ja, 0-0 gegen PSV. Kannst du damit leben?
Ich kann damit leben, ein Punkt, ja. Aber ja, also ich kann im Moment eigentlich nur, man muss sie jetzt erstmal mehrfach beobachten und mal schauen und gucken. Man muss gucken, es ist ein Champions League-Qualifikant gewesen am Samstag mit Eindhoven. Das ist schon ein ordentliches Kaliber gewesen. Vom Spiel her, glaube ich, hat der VfL Charaktere in seiner Mannschaft und im Kader, die genau, sage ich mal, die Erwartungen oder die Ansprüche, die das Publikum hat, erfüllen und jung, hungrig. Und das hat man ja auch gesehen. Also wenn ich so einen Simakala dann nach seiner Auswechslung da sehe, der war überglücklich, ist applaudierend da an den Zuschauern vorbeigelaufen. Da kann schon was entstehen. Wobei, wenn wir jetzt rein sportlich das betrachten, waren natürlich noch sehr, sehr viele Baustellen augenfällig, nicht? Am Samstag. Nicht? Insbesondere im Spiel nach vorne, da muss man ja ehrlicherweise sagen, da ist noch nicht viel zusammengelaufen. Auch jetzt natürlich durch die Verletzung, die schwere Verletzung von Andrew Wooten, habt ihr da sicherlich auch eine größere Baustelle wieder offen. Ne?
Ja, zum einen denke ich, wollen wir den Test jetzt auch nicht überbewerten oder das Ergebnis. Ich bin froh, dass sich keiner am Wochenende verletzt hat. Es war ein guter Auftritt, ein beherzter Auftritt vor allen Dingen auch gegen einen Champions League Aspiranten. Ist natürlich auch klar, wenn man als unterklassiger Gegner, wenn man einen großen Umbruch hat, so eine Mannschaft zu Gast hat, dass man auch nicht zu vielen Torschützen kommt. Also das sind schon andere Kaliber. Wir haben ja schon andere Testspiele gehabt, wo wir jetzt gegen unterklassige Gegner gespielt hatten, wo wir einen guten, erfrischenden Offensivfußball gesehen haben. Aber da müssen wir auch die Kirche im Dorf lassen. Gerade da bitte ich auch um ein bisschen Geduld natürlich auch, ne, wenn man eine fast neue Mannschaft zusammenstellt, dass natürlich gewisse Automatismen auch mit der Zeit kommen. Und von daher, denke ich, sind wir auf einem sehr guten Weg. Die Mannschaft ist intakt, die Charaktere passen gut zusammen. Und es bringt auf jeden Fall großen Spaß, mit dieser Truppe zu arbeiten.
Und ein bisschen sportlichen Messwert muss es ja haben, sonst wird man so ein Testspiel in der Vorbereitung nicht bestreiten. Aber der Trainer hatte nach den ersten Regionalligisten reden und Jeddelo gesagt, ihm fehlte so ein bisschen die Herausforderung. Da war Eindhoven dann schon ein Gegner, mit dem man sich dann messen kann, um ein bisschen Herausforderung zu kriegen.
Ja, ich meine, Vizemeister aus der holländischen ersten Liga, Champions League Aspiranten, so eine Mannschaft hast du nicht alltäglich hier zu Gast. Und von daher war es ein sehr, sehr guter Test für unsere Spieler. Wir haben ja auch ein gutes Gerüst an erfahrenen Spielern, aber vor allen Dingen auch für die jungen Spieler, dass sie mal gegen solche Gegner spielen dürfen. Und ich denke, wie gesagt, dass die Jungs da richtig gut mitgezogen haben und sich da mutig und ja mit Leidenschaft präsentiert haben.
Ist es das, was dir am besten so gefallen hat, dieser Mut, die Leidenschaft, dass diese Ansätze auf jeden Fall zu erkennen waren? Erwartungen erfüllt unterm Strich?
Im Großen und Ganzen. Natürlich gibt es auch Dinge, die wir da noch verbessern können, verbessern müssen. Und von daher denke ich, das war ein ordentlicher Auftritt. Wir sind da zufrieden und wollen aber natürlich weiterarbeiten, weil es auch noch Themen gibt, die verbesserungsfähig sind.
Genau, das heißt der Kader. Ne? Wollen wir da gleich mal von hinten durch die Brust. Also nach außen hin, wenn wir so Kommentare unter unseren Artikeln hier und da lesen, da kommt immer wieder mal zwischendurch die Frage, ja, wann kommen denn jetzt die erfahrenen Spieler? Nun hast du gerade gesagt, wir haben natürlich schon Erfahrung in der Mannschaft, aber das Publikum, die Anhängerschaft erwartet schon wohl noch so aus der Kategorie Kracher, sage ich mal, den einen oder anderen, der vielleicht in den nächsten Wochen noch kommt. Wie sieht's denn in dieser Richtung aus?
Ist ja auch immer die Frage, wie man Kracher definiert. Ja. Ich denke, dass wir ein sehr gutes Mittelgerüst gerade auch haben auf der Achse vom Torwart über die Innenverteidiger, über das defensive Mittelfeld bis hin nach vorne in den Sturm. Da haben wir 5, 6, 7 erfahrene Spieler, wir haben viele im Mittelalter, wir haben Jungs, die schon in der zweiten und dritten Liga gespielt haben, einige junge, hungrige Spieler, die jetzt aus der Regionalliga dazugekommen sind. Von daher denke ich schon, dass wir dann einen guten Mix haben und jetzt schon auch recht fortgeschritten in unserer Kaderplanung sind. 2, vielleicht 3 Plätze sind im Kader noch zu vergeben, wo wir aber auch, ich habe das schon mehrfach erwähnt gehabt, nicht irgendwen holen, um den Kader aufzufüllen, sondern wirklich sowohl sportlich als auch charakterlich Jungs holen möchten, die an die Bremer Brücke passen und die uns natürlich auch verstärken.
Jetzt muss man ja fragen, Stefan hat es eben schon angesprochen, Andrew Wooten, frisch da, erfahrener Mann für einen Sturm, einer der Kategorie Kracher kann man sagen, einer der erfahrensten im Kader auch aktuell, verletzt sich dann in der Vorbereitung, hat eine Knieverletzung an den Bändern. fällt jetzt erstmal aus, so eine Zeit lang und auch zum Saisonstart auf jeden Fall und danach vielleicht auch noch ein bisschen. Stefan hat es eben schon angedeutet. Ist das eine Position, wo man jetzt nachlegen muss oder man hat noch Mark Heider, man hat noch Felix Hiegel?
Zunächst einmal ist es bitter, weil Andrew sich hier sehr gut eingefügt hat. Er hat in den Testspielen schon einen sehr guten Eindruck gemacht, auch in den Trainingseinheiten. Das bringt leider der Fußball auch mit sich. Der knallt im Training mit einem Torwart zusammen, verletzt sich dabei. Das ist natürlich bitter für den Jungen, weil er gerade auf einem sehr guten Weg war.
Kann man eben, Entschuldigung, die Verletzung ist jetzt schon näher einzugrenzen? Innenband?
Ja, klar, es geht Richtung Innenband. Es wird einige Wochen dauern. Da wollen wir uns jetzt auch nicht festlegen, wie viele Wochen, sondern bei solchen Verletzungen, dass wir von Tag zu Tag gucken, wie es sich entwickelt. Von daher, nochmals, es ist bitter für den Jungen, bitter für uns, aber wir haben natürlich mit Heidi auch mit einem Felix Hiegel zwei Spieler, die auf dieser Position auch spielen können. Und da sind wir, denke ich, auch in der Breite trotz der Verletzung von Andrew aufgestellt und denke, dass wir auf der Position jetzt nicht unbedingt reagieren müssen, sondern, wie schon erwähnt, dass wir auf den Flügelpositionen links und rechts was machen wollen.
Also sturmmäßig bist du sehr gelassen. Also das stellen wir hier fest. Also das muss jetzt nicht zwingend ein Ersatz her.
Nein, weil nochmals, Heidi bringt viel Erfahrung mit. Er ist topfit, er ist sehr ehrgeizig, sehr ambitioniert und er hat es ja sogar schon in der Relegation gezeigt, wie wichtig er sein kann. Man hat auch letztes Jahr gesehen mit Sascha Mölders bei 1860 München, ein Spieler, der 36 Jahre alt ist, der am Ende, glaube ich, sogar Torschützenkönig wurde. Und ja, es wäre natürlich wünschenswert, wenn Heidi das auch so in der Form für den VfL schaffen könnte, aber denke, dass wir da zwei gute Spieler haben, die diese Position spielen können. Auch jemand wie Felix Hiegel, der jetzt schon in der Vorbereitung sehr treffsicher war, in den Trainingseinheiten schon sehr, sehr gute Ansätze gezeigt hat mit seiner Größe, mit seiner Torgefahr, mit seiner Präsenz, dass er hier den nächsten Schritt schon schnell machen kann.
Aber Mark Heider ist auf jeden Fall auch austrainierter als Sascha Mölders, das muss man auch sagen. Ne? Das ist ja so. Also insofern bringt er gute Voraussetzungen mit.
Wollte ich gerade sagen, sind schon mal nicht so schlechte Vorzeichen.
Und du hattest uns das ja in der vergangenen Woche auch schon im Interview gesagt, jetzt für die offensiven Außenbahnen. Da ist im Grunde der Fokus noch für die nächsten Wochen. Aber da heißt es im Prinzip auch abwarten, schauen, wer setzt sich möglicherweise in der Bundesliga oder zweiten Bundesliga nicht so durch, wie er das erwartet hat. Setzt ihr eher auf diese Karte oder wie ist da die Planung?
Ja, weil aktuell die Spieler, die interessant sind, die sind natürlich unter Vertrag. Da sind jetzt Spieler, die aktuell auf dem Markt sind, die ablösefrei sind. Das sind halt gerade nicht die Profile, die wir unbedingt suchen. Von daher sind wir in dem einen oder anderen Thema drin, haben es den Beratern und den Vereinen natürlich auch mitgeteilt, dass wir da Interesse bei dem einen oder anderen Spieler bekunden. Und da hoffe ich, beziehungsweise bin auch zuversichtlich, dass wir dann auch den einen oder den anderen auf der Position holen werden, der dann auch sportlich und menschlich zu uns passt.
Ist ja eine interessante Frage, ob man auch in die deutsche Bundesliga und die zweite Liga gucken muss oder ob man vielleicht schon in Österreich gucken muss, weil Reife und Qualität hieß das Profil, was für die Außenbahn definiert worden ist und auch mit ein bisschen Tempo. Aber es fällt auch auf, viele Jungs, die jetzt bislang gekommen sind aus Deutschland, eher aus der Regionalliga und die Erfahrung kam dann eher aus deinem alten Markt aus Österreich. Sowohl Andrew Wooten als auch Manuel Haas, beide aus Österreich, ist dann vielleicht auch kein Zufall.
Ja, ist sicherlich ein Vorteil, dass ich die Liga kenne, dass die Jungs natürlich deutschsprachig sind, dass sie sich schneller akklimatisieren. Von daher natürlich schaut man dann auch in diese Länder um Deutschland herum, um dann Jungs zu holen, die sich dann auch hier schneller akklimatisieren können. Im besten Fall natürlich deutschsprachig. Und wenn nicht, gibt es ja noch das ein oder andere Land, wo man gute Spieler herkriegen kann mit einer guten Mentalität.
Also müssen wir eher im benachbarten Ausland suchen, sowohl als für die Fans gilt das jetzt, die sicherlich schon diskutieren und jetzt ein paar Namen auf den Tisch hauen werden, wer es werden könnte, als auch für uns Journalisten, die sich natürlich interessieren, wer es werden könnte. Gucken wir lieber mal ein bisschen drumherum, was so um Deutschland herum passiert.
Ja, da sind ja einige Länder auf der Karte.
Mhm. Aber du würdest schon sagen, also wenn jetzt morgen Saisonstart wäre in der dritten Liga, seid ihr kadermäßig bereit, auch heute schon?
Davon gehe ich aus. Wir haben jetzt einen guten Kern, wie ich es schon mal erwähnt hatte. Es sind noch zwei oder drei Positionen, die offen sind. Wir werden uns da keinen Druck machen, um einfach nur den Kader aufzufüllen. Das ist nicht die Art der Arbeit, die ich mir vorstelle, und hätte jetzt aktuell auch keine Bauchschmerzen, mit dem Kader in die Saison zu gehen.
Ein Thema, was immer kursiert in den Medien, auch sowohl bei uns, wir haben es auch in die Personalie ins Spiel gebracht, als auch oben in Rostock. Wir haben in den vergangenen Tagen immer wieder auch dich schon nachgefragt, aber Timo Beermann scheint ja offenbar stark im Fokus von Hansa Rostock zu stehen. Was kannst du uns denn da Neues mitteilen?
Ja, ich kann da dazu sagen, dass Timo hier zurück in die Heimat gekommen ist, einen längerfristigen Vertrag unterschrieben hatte für die zweite und die dritte Liga. Er ist voll und ganz bei uns eingeplant und natürlich muss man auch offen sagen, dass er auch Interesse von anderen Clubs, dass es da Interesse von anderen Clubs gibt, aber wir werden sicherlich hier nichts verschenken, weil wir unsere Pläne haben und er ist ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft.
Erwartet man da als Sportdirektor vielleicht dann auch mal so ein klares Bekenntnis zum VfL denn irgendwann mal oder ist das Business halt?
Wir sind in guten, in offenen Gesprächen mit dem Spieler, mit seinem Management. Da sind die Dinge klar besprochen, offen besprochen und von daher glaube ich, dass es bis dato eine offene Kommunikation in dem Thema gibt.
Zielgröße war ja 22 bis 25 Spieler. Hattest du mal ausgegeben, so ungefähr für die Planung, waren die Torhüter da eigentlich drin oder kommen die nochmal on top? Das ist ja bei, also Spieler und Spieler-Torhüter kann man ja auch nochmal unterscheiden.
Da sind die Torhüter mit drin, weil wir dürfen auch nicht vergessen, wir sind mitten in einer Pandemie, in einer Corona-Zeit. Und ich bin auch kein Freund davon, einen Kader aufzublähen, sondern ich denke, inklusive Torhüter, wenn man 23 bis 25 Spieler dann hat, dass das dann auch eine gute Mischung ist, dass dann nicht auch zu viele Spieler dann zu Hause am Spieltag, wenn sie mal nicht im Kader sind, ich sag mal, abhängen müssten.
Zu Hause rumsitzen und sich das Spiel im Fernsehen angucken oder von der Tribüne. Da war ja letzte Woche in Ankung gerade der Marius Liesegang aus Mainz dabei. Können wir ja gerade über die Profile sprechen. Ist das einer, der passen würde? Also jung und hungrig, der dritte Torwart, der Trainer Daniel Scherling hat schon ausgesagt, klar, es wird nicht mehr mit 4 Torhütern geplant, sondern wir planen erstmal mit 3. Das war dann auch der Kollege Nick Schaver aus der A-Jugend dabei, den man ja dann immer noch mal hochziehen oder reaktivieren könnte. Also 3 Torhüter sind das Ziel. Sind Sie da schon oder bist du da schon weiter?
Ja, mit Nick muss man natürlich auch vorsichtig sein. Der Junge ist gerade 16. Er hat jetzt mal reingeschnuppert in der Bundesliga-Mannschaft. Ich denke, das war ein tolles Erlebnis für ihn. Er hat sich auch sehr gut präsentiert. Ich hatte es ja auch mal angedeutet gehabt, dass wir natürlich auch Jungs aus dem eigenen Stall die Möglichkeit geben wollen, vorzutrainieren, vorzuspielen. Das haben die Jungs jetzt, die 2, 3, die dabei waren, gut gemacht. Und von daher muss man auch aufpassen, dass man die Jungs nicht verheizt. Marius hat einen guten Eindruck die Woche hinterlassen. Wir wollen mit 3 Torhütern in die Saison gehen, mit 3 Torhütern planen. Wir werden uns sicherlich auch nochmal einen anderen Torwart angucken, einen Ü23-Torwart. Und das sind so die Spieler, mit denen wir uns beschäftigen. Ist aber jetzt noch nicht so, dass wir uns auf der Torhüterposition jetzt auf einen bisher festlegen
das werden
oder festgelegt haben.
Das hieß aber, Marius Liesegang war hier zum Vorspiel, ist jetzt nicht sofort dann gleich zugeschlagen worden. Der Andreas Wiegel war da für die rechte Seite im Mittelfeld, hatte sich mal vorgestellt und dann der Kollege Markussen, der aus Skandinavien, der aber von sich aus frühzeitig abgereist ist. Wie ist das mit so Gastspielern, die dann vorspielen? Passt es dann einfach nicht? Hat man sich dann doch was anderes vorgestellt? Oder muss man da einfach noch eine Woche ins Land gehen lassen, bis man sich dann wirklich sicher ist, dass es passen könnte?
Ich meine, wenn es gepasst hätte, hätten wir die Spieler dann schon verpflichtet. Natürlich gibt es auch gewisse Kriterien bei uns, wie wir dann Position definieren, gerade diese Flügelposition. Und von daher war bisher nicht das dabei, was wir uns dann auch vorstellen.
Also in Sachen Andreas Wiegel kann man schon sagen, die Personalie ist jetzt abgehakt.
Die Personalie ist abgehakt, ja.
Mhm. Und was der Kollege vorhin schon sagte, also Liesegang, der hat ja nun auch noch kein Testspiel machen können. Aber die klare Nummer 1 ist ja Philipp Kühn. Es ist nicht so wie in den vergangenen Jahren, hat man ja bewusst auch, sage ich mal, noch jemanden geholt, um richtig auch den Konkurrenzkampf auf dieser Torwartposition zu schüren. Das ist eher ja nicht der Fall dann in dieser Saison dann.
Ja, wir wollen schon auch einen Torwart holen. Zum einen, dass er in diese Dreierkonstellation menschlich gut reinpasst, dass aber auch ein guter Konkurrenzkampf dabei ist, dass sich alle 3 Torhüter natürlich weiterentwickeln. Pipo hat natürlich einen Stein im Brett hier, der, glaube ich, ein hervorragender Torwart auch hier ist, von hinten schon sehr gut coacht, erfahren ist und Wünschenswert wäre jetzt ein Torwart, der auch Druck machen kann. Aber natürlich hat Pipo erstmal natürlich seine Lorbeeren hier aus den vergangenen Jahren, wo er sehr, sehr gute Leistung auch gebracht hat.
Die Youngster von letzte Woche, der Kollege Johannes sprach es ja auch gerade schon an, Rico Rastero war ja auch dabei und Chorushi. Das ist eher einer, der in der U19 dann beim VfL zum Zuge kommt oder da jetzt verpflichtet wird. Wie sieht es da aus konkret?
Ja, da haben wir natürlich auch einen guten engen Draht zum Alexander Ukro, der uns die beiden Jungs mal unter der Woche mit ins Trainingslager oder mit ins Training geschickt hatte. Die hatten dann einen guten Eindruck gemacht, auch in den Testspielen, wo wir gesagt haben, du, das haben sie sich verdient, die sollen mit ins Trainingslager kommen, sollen sich weiter präsentieren. Und von daher haben die Jungs das sehr gut gemacht. Und wir werden immer mal wieder Jungs aus dem Nachwuchs ins Training mit einbeziehen. Und dann liegt es in ihrer eigenen Hand, wie lange sie oben bleiben.
Was ja durchaus auffällig ist, die viele Jungs kommen dann aus der Regionalliga, auch jung und hungrig, wie man so schön sagt, als zweites Profil, hatten durchaus auch alle noch einen Vertrag bis 22. Jetzt wird über Ablösen ja sowieso nicht öffentlich gesprochen. Über Vertragslaufzeiten sprecht ihr auch nicht mehr, weil ihr sagt, nee, das ist eine Sache, die uns als Verein und den Spieler was angehen. Aber man dürfte mal vermuten, dass, wenn es aus der Regionalliga Spieler sind, die Ablösen auch nicht so ganz hoch gewesen sind, die da gezahlt worden sind. Oder bislang war es früher beim VfL immer so ein bisschen das Motto, am besten gar keine Ablöse. Ich weiß nicht, das wird bei einem Regionalligaspieler wahrscheinlich nicht zu halten sein, aber es werden auch keine Unsummen fließen.
Das ist immer noch so. Ich hatte es auch am Anfang gesagt, als ich hier zum VfL gekommen sind, dass wir keine verrückten Sachen machen, dass wir nur Dinge machen, die in unseren finanziellen Rahmen passen und dass wir da gesund und hanseatisch wirtschaften und nicht blind die Kohle raushauen.
Aber ein bisschen Geld gibt es ja im Kader.
Ja,
also ein Andrew Wooten wird ja auch nicht unbedingt aus der österreichischen Bundesliga oder Manuel Haas, da wird dann ja schon mal wahrscheinlich eine Zahl aufgerufen. Aber oder hast du da einen Vorteil, weil du Admiral Wacker Mödling früher mal gespielt hast? Und wenn dann Wooten aus Mödling kommt, da gibt es dann mal irgendwie noch eine vereinfachte Lösung.
Ja, natürlich kann ich nicht zu Vertragsdetails geben, aber ich kann versichern, dass fast gar nicht bis kaum Ablösesummen diesen Sommer bezahlt wurden. Weil nochmals, wir wollen da Dinge, die hier über Jahre gut gelaufen sind, wollen wir nicht verändern. Und wenn da nicht einfach, wenn seriös mit der Kohle umgehen, mit dem Geld umgehen. Und von daher, das war alles im Rahmen der Möglichkeiten des VfL Osnabrück.
Also seriös hanseatisch heißt dann auch, dass du hast jetzt nicht irgendwo noch in irgendeinem Topf was liegen für die Ablösesumme eines möglichen, ja, Topspielers.
Leider nicht. Es gibt ja auch gewisse Defizite, die man aufgrund der Corona-Situation in diesem Verein hat. Natürlich hatte man auch Transfererlöse diesen Sommer, aber die werden natürlich auch ausgeglichen mit der Pandemie, mit den Geldern, die hier gefehlt haben, und das passt soweit für mich. Mhm.
Der Kollege sprach es ja auch gerade schon an, ihr nennt jetzt seit dieser Saison keine Vertragslaufzeiten mehr. Das ist auch eine Frage, die uns immer wieder in der Redaktion gestellt wird von Lesern. Warum eigentlich nicht?
Hatte ich auch schon mal öffentlich erwähnt gehabt, dass das Themen sind, die zwischen dem Management des Spielers, des Vereins besprochen werden. Vertragsdetails sollten immer zwischen diesen Parteien bleiben. Und natürlich, es sind auch taktische Gründe, dass wir uns auch für die Zukunft schützen, damit wir auch gute Gelder generieren für den Verein.
Jetzt ist der ein oder andere Club vielleicht nicht ganz so hanseatisch unterwegs oder muss nicht ganz so auf den Cent achten. Als du aber zum VfL Osnabrück gekommen bist, da wusstest du eigentlich, welcher Rahmen hier herrscht, welche Rahmenbedingungen hier herrschen oder auf was du dich einlässt, kann man sagen.
Ja, ich war komplett im Bild und kann mich damit auch voll und ganz identifizieren.
Trotzdem Osnabrück sozusagen. Auch wenn man hanseatisch gucken muss, dass man nicht zu viel ausgibt.
Ja, das sind auch die Erfahrungen, die ich als Spieler gesammelt habe, dass eben nicht nur Namen und nicht nur Gelder dann am Ende die entscheidende Rolle spielen, sondern ich glaube, man hat es jetzt auch bei der EM gesehen. Ich glaube, Italien ist jetzt nicht bespickt mit vielen tollen Einzelspielern, sondern die hatten einen klaren Plan. Die waren eine gute Einheit. Das habe ich in der Vergangenheit auch erlebt, als wir das ein oder andere Mal aufgestiegen sind, wo wir eine gute Einheit waren, wo wir einen klaren Plan hatten. Ich denke, diese Dinge sind wichtiger als nur Namen oder nur mit dem Geld zu locken. Und von daher, ich hatte noch viel weniger Möglichkeiten bei meinem letzten Verein, bei der Admira, als hier in Osnabrück. Wir hatten ungefähr ein Budget eines Regionalligisten in Deutschland gehabt, haben trotzdem Euroleague-Quali gespielt, hatten trotzdem Rekordtransfers oder Transfersummen eingenommen in der 100-jährigen Geschichte des Vereins. Und wenn man mit dem Geld vernünftig wirtschaftet, denke ich, ist es auch möglich, erfolgreich zu sein.
Aber was die Infrastruktur anbetrifft bei der Admira, da hast du sicherlich ja ganz andere Bedingungen vorgefunden als hier in Osnabrück, ne?
Ja, aber auch nur in dem Sinne, das Stadion war auch etwas älter und wir waren dann auf einem Olympiastützpunkt angemietet. Dadurch hatten wir natürlich eine gute Infrastruktur gehabt, wo wir gute Möglichkeiten hatten. Aber ich denke, die aktuellen Möglichkeiten auch hier sind gut. Klar, auch immer ausbaufähig. Das sind vielleicht mal die nächsten Steps irgendwann für den Verein, um, wenn man vielleicht auch mal mittelfristig in die zweite Liga möchte, dass man diese Parameter anpassen kann. Aber das kann man auch nicht übers Kreuz brechen, sondern da wollen wir uns auch peu à peu als Verein weiterentwickeln.
Also diese Dinge jetzt auch ein Trainingszentrum und so, all die Dinge sind ja in der Entstehung jetzt, beziehungsweise in der Planung, in der Diskussion. Klar, das nimmst du erstmal zur Kenntnis, sind ja auch angestoßen worden vor deiner Zeit noch. Und solange ist es kein Problem für dich, auf der Illus-Höhe im Container zu arbeiten, Bürocontainer. Und an der Scharnaustraße hast du ein Büro. Also gut, aber Sportdirektor ist sowieso
gehobene Position
ja, und er braucht ja normalerweise auch kein Büro. Du läufst ja meistens auch immer auf dem Rasen und telefonierst da, Freiluft.
Ja, ich möchte da nicht über diese Dinge mich beschweren oder rumnörgeln. Die Dinge sind so, wie sie sind. Das wusste ich auch vorher. Und ich glaube, das Wichtigste ist, was auf dem Platz geschieht. Und nicht, ob man jetzt alles neu und super modern hat. Ich mag es, wenn ich in die Kabine komme, dass die Jungs so eng beieinander sind, sie immer wieder in Berührungspunkte, in Gespräche verwickelt werden dadurch. Und von daher passt es absolut für mich. Auch in Würzburg haben wir uns in einer Turnhalle gefühlt umgezogen. Wir hatten nur 2 Trainingsplätze gehabt, ohne eine Rasenheizung und sind dann auch zweimal hintereinander von der Regionalliga bis in die zweite Liga aufgestiegen. Nach der Hinrunde war man, glaube ich, sogar auf Platz 6 der zweiten Liga mit bescheidenen Mitteln und denke, das hat auch gut geklappt.
Aber man merkt, dass Amir bei gutem Wetter hier den Job angetreten hat. Da würden wir im halben Jahr dann, wenn die Wintertrainingsbedingungen kommen und das Trainingszentrum noch nicht steht, nochmal beim Sportdirektor nachhaken, ob dann die Bedingungen immer noch so zufriedenstellend sind oder ob da doch schon der ein oder andere Wunsch kommt, dass das Trainingszentrum jetzt schneller gebaut werden möge, wenn es noch nicht dasteht.
Ja, Wünsche und Ziele sind ja auch immer gut. Ich mag keinen Stillstand und das sind ja auch Themen, wo ich sage, dass wir uns da als Verein hoffentlich weiterentwickeln, um gewisse Ziele auch mal mittelfristig und längerfristig dann zu erreichen. Dafür braucht man natürlich auch eine gute Infrastruktur und das sind Themen, die wir dann anstoßen und wo wir uns natürlich auch verbessern können und wollen.
Wobei Admira Wacker-Mödling und die Würzburger Kickers, das wundert einen ja immer so ein bisschen, dass du jetzt sagst, ja, die ganz unendlichen Gelder hatten wir nicht, weil Flyer-Alarm, der Sponsor ist ja bekanntermaßen, die Österreicher heißen sogar FC Admira Flyer-Alarm oder andersrum. Ist auch egal, ist einfach nur ein Werbename noch im Vereinsnamen drin, wäre beim VfL Osnabrück eher ungewohnt, wenn der VfL Osnabrück VfL Flyer-Alarm Osnabrück heißen würde, aber da würde man jetzt eigentlich sagen, das sind Vereine, die andere finanzielle Möglichkeiten haben als ein VfL Osnabrück in Würzburg, als in Osnabrück, ja.
Ich kenne die Zahlen in Würzburg nicht. Ich kenne sie bei der Admira. Von daher kann ich es jetzt nicht beurteilen, wie die Zahlen in Würzburg sind. Sicherlich ist das kein Nachteil, dass man Flyer-Alarm dort als Sponsor hat. Aber in der österreichischen Bundesliga bei der Admira war es jetzt nicht so, dass Flyer-Alarm da reingekommen ist und etliche Gelder da zur Verfügung gestellt hat und gesagt hat, mach mal. Sondern der Verein war fast insolvent und wir mussten dann uns selbst durch die Transfererlöse stabilisieren.
Und mit Flyer Alarm ist ja ein bekanntes Gesicht aus dem deutschen Fußball, auch in dein Berufsleben getreten, Felix Magath. Ich glaube, der hieß Head of Global Soccer, war das richtig?
Das war die Formulierung nach außen, ja.
Welche Position hattest du eigentlich da offiziell? Also auch Sportdirektor oder hast du auch irgendwie, was auch irgendwie ein Head?
Sportdirektor, Manager zu dem damaligen Zeitpunkt vor Global Soccer und ich war dann halt für den gesamten sportlichen Bereich bis im Nachwuchs zuständig.
Gut, und du hattest dann natürlich viel mit Magath zu tun und wenn man so die Medien verfolgt, wie es dann zwischen euch, wenn man die Zusammenarbeit geendet hat, waren es schon so ein bisschen irgendwelche negativen Zwischentöne. Es hat nicht mehr gepasst zwischen euch, ne?
Ja, zum einen habe ich natürlich sehr großen Respekt vor Felix Magath, was er als Spieler, was er als Trainer in seiner Laufbahn erreicht hat. Er ist dann natürlich im Januar 2020 dazugekommen als Head of Global Soccer für beide Vereine. Ja, und wir haben dann recht schnell gemerkt, dass wir im sportlichen Bereich sehr unterschiedliche Meinungen haben. Angefangen von der Trainerentscheidung Zvonimir Soldo über Sommertransfers, das haben wir offen kommuniziert. Auch die Eigentümer haben uns auch noch mal an einen Tisch gesetzt, um da offen weiter zu kommunizieren, um da vielleicht auf einen Nenner zu kommen. Aber da waren die sportlichen Themen oder die Auffassung sehr unterschiedlich, wo wir dann aber auch offen mit der Situation umgegangen sind und uns einvernehmlich getrennt haben.
Mhm. Gibt es da so ein Beispiel für diese unterschiedlichen Auffassungen? Kannst du, damit man das mal so...
Ja, ich habe es ja schon mal Thema erwähnt gehabt, mit der Trainerentscheidung.
Ja.
Um den Zvonimir Soldo, der mal sein Kapitän, glaube ich, beim VfB Stuttgart war, ach so. Die ein sehr nahes Verhältnis haben und natürlich auch über Sommertransfers, wo man verschiedene Gedankengänge hatte. Wir haben zu meiner Zeit die 3 Jahre immer die jüngste Mannschaft in der Liga gestellt. Ich glaube, einmal war Red Bull Salzburg ähnlich von der Altersstruktur her, aber sonst haben wir immer die jüngste Mannschaft gestellt und viele Jungs aus der eigenen Akademie eingebaut, Jungs aus Österreich oder Deutschland. Und ja, die Entwicklung nach meiner Zeit ging in eine ganz andere Richtung. Und das waren halt Themen, wenn man sich damit nicht mehr identifizieren kann und teilweise in gewissen Entscheidungen nicht mehr mit eingebunden ist, da muss man überlegen, bringt mir dieser Job dann noch Spaß? Passt das noch zu den Dingen, zu den Werten, die man vielleicht selber hat, oder passt es nicht? Und das haben wir dann offen besprochen. Und nochmals haben wir uns dann im Guten und einvernehmlich getrennt.
Hat er dir eine Nachricht geschickt, als du hier unterschrieben hast? Gratuliert?
Ich glaube generell, auch während der Zeit, wo wir zusammengearbeitet haben, waren die Nachrichten überschaubar.
Ach, tatsächlich?
Ja.
Also in deinem Sky-Interview, was ich mir gestern noch angeguckt hatte, da wurde er gefragt, warum jetzt die Zusammenarbeit endet zwischen dir und ihm. Da hat er unter anderem gesagt, er würde sich die Nachwuchsarbeit noch professioneller wünschen. Das ist ja auch so ein versteckter Vorwurf gegen dich, also dass du die Nachwuchsarbeit dort nicht so richtig hinbekommen hast, so wie er sich das vorstellt.
Das Gute in der heutigen Zeit ist, dass es sehr viele Zahlen, Daten, Fakten gibt. Die kann man nicht wegradieren. So, man kann das googeln, man kann das erforschen, kann da mit Fakten wirklich gucken, ist dem so und was ist danach passiert. Und von daher bin ich in dem Thema eigentlich entspannt. Bin froh, dass ich hier bin. Es war eine schöne Zeit in Österreich, eine sehr lehrreiche Zeit, die 3,5 Jahre in Summe an der Seite von FlyAlarm. Ich glaube, 6,5 Jahre mit meiner Zeit als Spieler in Würzburg. Ich denke, das war eine sehr erfolgreiche Zeit mit 2 Aufstiegen. Auf Tabellenplatz 6 der 2. Liga habe ich aufgehört, bin rüber nach Österreich. Und ich denke, auch da haben wir mit der U18-Meisterschaft, mit der erstmaligen Qualifikation für die Youth League, mit der Europa League Quali, mit Rekordtransfers haben wir in den 3,5 Jahren tolle Sachen als Team erreicht. Und das waren lehrreiche, gute Momente. Und deswegen freue ich mich sehr, jetzt wieder in Deutschland, nicht weit weg von der Familie zu sein, in einem Umfeld, was ich schon kenne, bei einem Traditionsverein. Und freue mich sehr auf diese Aufgabe.
Unterschiedliche Vorstellungen kommen ja, wenn man hat eigene Vorstellungen im Kopf, die wird auch ein Trainer haben, in dem Fall Daniel Scherning. Nun ist es oft so, dass erst der Sportdirektor kommt und der hilft dann so ein bisschen mit bei der Suche nach einem Trainer. Jetzt ist es in Osnabrück genau andersrum gelaufen. Der Trainer war da, dann kam der Sportdirektor. Aber ich glaube, was man bislang so mitkriegt, habt ihr sicherlich auch eure eigenen Vorstellungen, aber es harmoniert ganz gut. Also es geht in die gleiche Richtung. Wie ist denn dein Eindruck vom Trainer? Du bist jetzt, ich habe es eben noch mal kurz nachgerechnet, das dürften ungefähr 3,5 Wochen sein in Osnabrück. Also auch noch wirklich keine Zeit, wo man sagt, 100-Tage-Bilanz, die ziehen wir mal, sondern es ist jetzt eher ja 24 Tage, 25 Tage. Du hast den Trainer kennengelernt. Wie tickt ihr?
Ich denke, dass die Arbeit zwischen uns sehr gut, sehr professionell ist. Wir haben eine offene Kommunikation. Ich mag auch die Art, wie Daniel über Fußball denkt, wie er dann auch an der Seite coacht. Ich mag da auch Trainer, die dann auch lautstark dabei sind, da auch ein bisschen Stimmung dadurch schon erzeugen. Und mit der Philosophie konnte ich mich sehr gut anfreunden, weil ich den Paderborner Fußball auch immer verfolgt habe und den auch gut und interessant fand. Auch gepaart natürlich mit mutigen Entscheidungen auf dem Transfermarkt. Und von daher denke ich, dass wir eine gute, offene Kommunikation haben und das bisher ganz gut auch harmoniert.
Also kann man durchaus sagen, wenn du schon Sportdirektor gewesen wärst, hättest du Daniel Scherning auch verpflichtet.
So wie ich ihn bisher kennengelernt habe, auf jeden Fall. Aber auch da wieder bin ich kein Freund davon, dass man immer alles positiv redet, sich nur in den Armen liegt. Am Ende ist es auch ein Ergebnisfußball und denke, dass wir da auf einem guten Weg vorerst sind. Und natürlich sind wir dann auch irgendwann ergebnisabhängig und werden sicherlich auch mal Phasen haben, die nicht so gut laufen über eine Saison und wo wir dann auch zeigen müssen, dass wir auch in schwierigen Momenten die Ruhe bewahren, zusammenhalten und nicht jetzt immer alles positiv, super, wir liegen uns in den Armen, da bin ich auch kein Freund davon.
Wenn es zu harmonisch läuft, dann gibt es keine Reibung, dann gibt es keine Energie, dann entsteht nichts, dann ist das die Gefahr groß, dass man sich gegenseitig in den Armen einschläft, glaube ich wahrscheinlich. Ja. Aber gut, das erwarten wir jetzt nicht, aber spricht ja schon mal für euch, dass ihr auch auf den gleichen Positionen die Verbesserungsqualitäten seht. Und du hast gesagt, auch mal in einem der Gespräche, du bist kein Sportdirektor, der jetzt dem Trainer einen Spieler reindrücken würde, weil du überzeugt bist, das ist der Mann, den wir brauchen. Und der Trainer sagt, was soll ich mit dem? Also gibt es ja auch solche Verhältnisse durchaus oder gab es mal?
Klar, es bringt keinem was, weder dem Spieler, der geholt wird, noch dem Trainer, wenn man dort nicht auf einer Wellenlänge ist. Es wird mal enge Entscheidungen geben, 50-50 Entscheidungen, wo ich der Meinung bin, dass immer der Verein entscheiden muss, wenn enge Entscheidungen da sind. Aber es wird sicherlich kein Spieler herkommen, wo das Trainerteam nicht eingeweiht ist oder nicht davon überzeugt ist.
Nochmal zurück zu deiner Entscheidung pro VfL. Hat es da irgendeinen Ratgeber gegeben, wo du gesagt hast, so, die Meinung ist mir absolut wichtig, bevor ich jetzt zu- oder absage?
Auf jeden Fall. Das ist immer meine Familie, meine engsten Freunde, die Partnerin, die man auch an seiner Seite dann hat, meine wichtigsten Leute, die mich schon seit klein auf begleiten und wo ich mir immer auch in der Zeit, als ich Spieler gewesen bin oder jetzt auch in der Zeit nach dem Fußball immer wieder Rat hole und da immer ein ehrlicher Rat kommt. Und ich denke, die sind alle jetzt auch glücklich, dass ich nicht weit weg bin und jetzt eine spannende Aufgabe habe und sie da auch merken, dass ich jetzt wieder da aufblühe.
Nicht weit weg, das heißt konkret?
Hamburg wohnt die Familie und die Freunde aus der Schulzeit.
Ah ja, gut, und du pendelst dann auch erst im Moment, oder?
Nein, ich bin jetzt hier in Osnabrück, bin noch im Hotel leider, bin auf der Suche nach einer Wohnung in Osnabrück und möchte hier meinen Lebensmittelpunkt auch haben. Und wenn es mal die Möglichkeit gibt oder Zeit ist, möchte ich natürlich auch meine Familie und meine Freunde auch mal in Hamburg besuchen.
Gab es denn aus alten Lotto-Zeiten vielleicht, du hast ja bei den Sportfreunden Lotte gespielt, den einen oder anderen, mit dem du noch mal Kontakt hattest, jetzt bevor du wieder in diese Region gekommen bist? Hamburg ist ja doch noch ein bisschen weiter weg, aber Osnabrück, Lotte liegt da nah beieinander, wo du noch mal gefragt hast, sag mal, VfL, ist das denn das Richtige für mich? Passt das auch? Oder hast du da noch mal einen Kontakt vorab?
Kontakte natürlich, aber ich habe natürlich jetzt nicht vornherein gefragt, ob sie dann der Meinung sind, dass der VfL die richtige Adresse ist, sondern natürlich pflege ich den einen oder anderen Kontakt von früher. Gerrit Nauber, Henning Grieneisen, Henrik Benschik. Mit den Jungs habe ich auch über die Jahre den Kontakt gehalten. Und im Nachhinein waren sie natürlich dann auch überrascht, nichts gehört zu haben, dass ich dann hier die Aufgabe übernehme.
Aber Ziel ist, nach Lotte würdest du jetzt nicht ziehen, Osnabrück soll es dann schon sein.
Das sollte schon Osnabrück sein. Das war in der damaligen Zeit, als ich in Lotte gespielt habe, auch so, dass ich in Osnabrück nicht weit weg von der Innenstadt gewohnt habe.
Die Wohnung
oder
ist
mitten
jetzt,
in der Innenstadt
gewohnt. Die ist jetzt nicht mehr frei, die alte Wohnung von damals.
Die Wohnung ist nicht mehr frei und die hatte ich übrigens damals, glaube ich, auch von Marco Neppe übernommen gehabt.
Ah.
Ja.
Okay, und Manfred Wilke, das ist jetzt nicht unbedingt so ein Ratgeber gewesen, wo du dich auch nochmal so informiert hast, sondern was hältst du da vom Money?
Auf jeden Fall ist es keiner gewesen jetzt, wo ich mir eine Meinung geholt habe. Wir haben über die Jahre auch das ein oder andere Mal telefoniert. Ich war da auch mal zu meiner Zeit, als ich bei der Admira war, in Lotte vor Ort, habe mir mal ein Spiel angeguckt. Und von daher hatte ich immer ein gutes Verhältnis zu Money gehabt.
Und die Zeiten, da denkst du, also sportlich war das ja in der Zeit, wo du bei den Sportfreunden warst. Ja, da lief es ja Richtung dritte Liga im Grunde zu. Also durchaus erfolgreich, ne?
Ja, durchaus erfolgreich. Auch da hatten wir eine sehr, sehr gute Mannschaft mit guten Typen. Wir haben viel zusammen gemacht, auch in der privaten Zeit, und sind zweimal ganz knapp am Aufstieg vorbei. Einmal gegen Red Bull Leipzig in der Verlängerung. Es war sehr bitter damals. Und im zweiten Jahr waren wir, glaube ich, lange oben, sind am Ende Vizemeister hinter Fortuna Köln geworden. Ja. Es war auf jeden Fall eine sehr erfolgreiche Zeit, auch für mich persönlich, weil nach meiner Zeit im Ausland, im Iran, die 2,5 Jahre dort in der ersten Liga, war es nicht so einfach für mich, wieder hier Fuß zu fassen. Bin dann nochmal für 3 Monate in Offenbach gelandet, war dann, glaube ich, 29 oder 30, haben mir viele nicht mehr zugetraut in Deutschland. In der zweiten Liga sowieso nicht, in der dritten Liga auch nicht. Und am Ende musste ich ein Probetraining in Lotte machen. Lotte kannte ich nicht, hatte ich ehrlich gesagt auch nicht auf dem Schirm. Und habe mich gleich dort wohlgefühlt. Und ich denke, wenn man die Statistiken dann auch sieht, dass es sportlich gut lief. Nach den 2 Jahren hatte ich noch 1 Jahr Vertrag. Bis dann, ich glaube, Alemannia Aachen und HSV Amateure, Würzburger Kickers dann angeklopft hatten. Bei den Würzburger Kickers hatte ich ein sehr gutes Bauchgefühl gehabt, gute Gespräche gehabt und konnte dann Money zum Glück überzeugen, dass ich da nochmal einen anderen Schritt machen möchte. Ich glaube, mit 32 Jahren bin ich dann nach Würzburg und hatte nochmal eine sehr gute Zeit für mich, da irgendwo einen Abschluss zu finden, wo man mit 29, 30 viele Leute, wie gesagt, das einem nicht mehr zutrauen und man eigentlich auf Platz 6 der zweiten Liga dann das Zepter übergibt als Mannschaftskapitän und dann in die zweite Karriere startet.
Mhm. Du sprachst gerade an Teheran, war ja auch eine Station, aber da war es mit dem Gehalt nicht so. Die Zahlungen waren alles ein bisschen schleppend, da war es ein bisschen abenteuerlich. Deswegen bist du da auch weg wahrscheinlich, ne?
Es war am Ende dann abenteuerlich. Das erste Jahr war sehr gut, sehr erfolgreich. Wir sind ganz knapp an der Asien Champions League vorbei. Und dann wollte man, glaube ich, ein bisschen zu viel. Hat dann den Trainer, das Management gewechselt, viele Spieler abgegeben. Und somit lief das so ein bisschen aus dem Ruder. Und natürlich aufgrund der Zahlungsmoral am Ende habe ich dann auch über die FIFA meine Freigabe bekommen, sodass ich dann nochmal in Offenbach in der dritten Liga bei den Kickers gelandet bin. Und 3 Monate dort gewesen bin. Also es war eine gute, sehr lehrreiche Zeit auch für mich, dort wieder im Ausland nochmal Erfahrungen zu sammeln, auch in der Heimat oder in der zweiten Heimat. Und ich bereue den Schritt absolut nicht.
Du hast eben, oder ihr habt eben schon über Regionalliga gesprochen. Das ist ja immer das große Risiko, wenn man aus der zweiten Liga kommt in eine dritte Liga, die ein ganz neues Gelände ist wieder, wo es ganz anders zugeht als in der zweiten Bundesliga, mit einer ganz neuen Mannschaft, die eigentlich ziemlich viel Umbruch erlebt gerade, muss man aufpassen, dass man nicht durchgereicht wird. Da gibt es schon den einen oder anderen Traditionsclub, der relativ hart zu knapsen hatte in dieser dritten Liga. Wir gucken mal auf Unterhaching, die vor ein paar Jahren noch aufsteigen wollten in die zweite Liga und jetzt in die Regionalliga abgestiegen sind. Bayern Amateure sind letztes Jahr Meister geworden, sind dieses Jahr abgestiegen in die vierte Liga. Dritte Liga ist eine richtige Kampfbühne, da seid ihr euch bewusst, was da kommt. Und da muss man aufpassen, dass man es nicht gleich noch eine Etage tiefer geht.
Ja, es ist eine sehr gefährliche Liga. Man darf das auf keinen Fall unterschätzen. Es ist eine sehr ausgeglichene Liga. Wenn man sieht, bis April zwischen Aufstiegsplatz und Abstiegsplatz die letzten Jahre, wie eng das beieinander ist. Es gibt selten mal Ausreißer. Ich glaube, das letzte Mal war es Paderborn. Und ich weiß nicht, wer noch zu dem Zeitpunkt da war, die dann mehr oder weniger durchmarschiert sind. Aber ansonsten ist es bis April herum immer sehr, sehr eng zwischen Aufstiegs- und Abstiegsplätzen. Wir werden sicherlich nichts unterschätzen. Der Trainer ist erfahren, der die Liga auch kennt. Ich habe auch das ein oder andere Jahr in der dritten Liga gespielt. Also wir werden sicherlich da nichts unterschätzen. Wir werden hart an unseren Zielen arbeiten, tagtäglich, dass wir eine gute Rolle in der Liga spielen.
Aber da will man ja immer einen Vereinsverantwortlichen auch am liebsten festnageln auf irgendeine Platzierung. Was ist denn das Saisonziel? Ich meine, eine gute Rolle spielen kann man auch als Zehnter, wenn ab dem 11. Platz alles eng ist und der Abstieg ausgemacht wird und man in Ruhe seine Saison zu Ende spielt auf Platz 10. Aber so eine Mittelfeldplatzierung wäre dann für den einen oder anderen vielleicht doch ein bisschen unerwartet. Der sieht euch ein bisschen höher. Du hast eben mal das Wort gesagt, mittelfristig zweite Liga. Da dürften beim einen oder anderen auch schon mal die Glocken geklingelt haben, weil der Präsident Manfred Hülsmann zum Beispiel gesagt hat, naja, jetzt dieses Jahr muss nicht, aber nächstes Jahr, innerhalb der nächsten 2 Jahre, würden wir gern wieder in der zweiten Liga sein. Also die Erwartungshaltung ist ja schon da. Jetzt nageln wir dich erstmal auf ein Saisonziel fest und dann fragen wir, wie denn der Aufstieg gelingen soll.
Ja, zunächst einmal hatte ich ja betont gehabt, dass wir eine gute, homogene Mannschaft zusammenstellen wollen. Da sind wir auf einem sehr guten Weg. Da hatte ich auch gesagt, dass man da ein bisschen Geduld braucht, bis man Automatismen drin hat. Die Vorbereitung ist dieses Jahr, glaube ich, nochmal um eine Woche kürzer, dadurch, dass man Relegation gespielt hat. Ja, wir haben noch 2 oder 3 Positionen offen, wo ich meine, wenn wir die Position auch gut besetzen werden, dass wir eine gute Rolle spielen werden, dass wir einige auch in der Liga ärgern können. Und das sind so die Ziele, die wir jetzt vorerst haben. Solange der Kader auch nicht vollzählig ist, macht es keinen Sinn, jetzt Tabellenplätze oder Ziele auszugeben. Aber ich bin keiner, der sich dann, oder der Trainer auch nicht, dass man sich in der dritten Liga verewigen möchte.
Der direkte Wiederaufstieg, wie ihn natürlich sich die Fans ausmalen, den kannst du natürlich auch nicht versprechen. Ne?
Nein, und da muss man auch offen mit der Situation umgehen. Da gibt es trotzdem 7 oder 8 Vereine in der Liga sicherlich, die höhere Budgets haben, zumindest auf Papier, die da andere wirtschaftliche Möglichkeiten haben. Aber auch da habe ich ja erwähnt oder gesagt gehabt, dass das im Fußball nicht ausschlaggebend ist. Und wir werden unsere Hausaufgaben machen, wir werden auf uns gucken, dass wir eben auch solchen Mannschaften das Leben schwer machen.
Wen willst du denn jetzt im Favoritenkreis sehen, wenn du das jetzt so mal vergleichst?
Ich denke sicherlich 1860 München, die die Mannschaft komplett zusammengehalten haben, die sich punktuell verstärkt haben. Eintracht Braunschweig sicherlich auch, die da von der Infrastruktur, von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auch eigentlich eher ein Zweitligaverein sind. Da gibt's, man sieht Türkgücü München, wie aktiv die da auf dem Markt sind.
Und die können sich Mavrei leisten, ne?
Nicht nur Mavrei, Vrenesi von Regensburg, ja. Ein Spieler, der jetzt Stammspieler war in der schottischen zweiten Liga, der aufgestiegen ist mit dem Verein, der zu Türkgücü in die dritte Liga wechselt. Also da sieht man ja auch, dass dort die Konkurrenz arbeitet. Aber ja, wir werden auf uns schauen. Wir werden hier ein unangenehmer Gegner sein und wir wollen uns da von Spiel zu Spiel als Mannschaft dann auch weiterentwickeln und natürlich gucken, dass man eine vernünftige Rolle dann spielt. Ob dann der große Sprung reicht, das werden wir dann sehen. Aber wir wollen da auf jeden Fall hungrig und ambitioniert sein.
In der Kabine wird aber irgendein Ziel hängen, was nicht nur heißt, wir wollen eine gute Rolle spielen, sondern vielleicht auch, wo eine Platzierung da draufsteht, dass die Spieler wissen, wo es hingehen soll.
Das werden wir irgendwann sicherlich, bevor die Saison losgeht, intern mit den Jungs erarbeiten, besprechen, aber
und nach der Saison sprechen wir uns wieder, ob es geklappt hat.
Können wir gerne machen, ja.
Und beim Teambuilding in der vergangenen Woche habt ihr ja Stand-Up-Paddling gemacht, ne? Ja. Da wurde aber nicht über Saisonziele gesprochen. Es gab mal eine legendäre Teambuilding-Maßnahme unter Daniel Thun vor ein paar Jahren in der Aufstiegssaison, wo sich dann alle, wie sich im Nachhinein herausstellte, am Lagerfeuer eingeschworen haben und gesagt, wir steigen auf. Ja, sicher.
Hat ja gut geklappt anscheinend in der Vergangenheit. Die Situation damals kann ich jetzt nicht bewerten. Wir sind eben jetzt und gucken jetzt, dass wir auf jeden Fall vor der Saison mit der Mannschaft uns Ziele erarbeiten und wir können den Jungs die Rahmenbedingungen nur geben, nur stellen und am Ende bin ich der Meinung, das kriege ich aktuell auch mit, dass die Jungs da selber wieder brennen um das ein oder andere aus der Vergangenheit vielleicht wieder gut zu machen oder da neue Spieler dazugekommen sind, die hungrig sind, die auch mal höherklassig spielen wollen. Und es macht bisher einen guten Eindruck.
Beim Stand-Up-Paddling ist das erste Ziel wahrscheinlich nicht baden zu gehen. Ja. Stefan, wir sind jetzt, die Uhr zählt hoch. Wir sind in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, muss man einfach so sagen. Aber bei der EM gab es eigentlich standardmäßig fast immer 6 Minuten. Insofern sind wir jetzt in der letzten Nachspielzeitminute. Aber du hast sicherlich noch irgendeine Frage auf deinem Zettel, die du noch nicht gestellt hast, weil du hast einen vollen Zettel da. Und ja, eine geht noch.
Also so ein bisschen, wir haben ja gesagt, wir wollen Armin ja auch ein bisschen vorstellen. Wenn wir jetzt mal auf deine fußballerischen Sternstunden schauen, sind es die Einsätze in der Nationalmannschaft Irans oder würdest du das eher bei einem anderen Verein verorten? Aufstieg mit Hansa Rostock oder hast ja doch eine Menge Vereine in deiner Vita hier stehen, ne?
Ja, ich denke, da gibt's viele schöne Momente. Es war jetzt nicht der eine Moment. Es war sicherlich damals der Aufstieg mit Hansa Rostock von der zweiten in die erste Liga. Als Spieler, der über die zweite Mannschaft von Hansa dann hochgekommen ist. Ich glaube, in der Saison habe ich 27 Spiele gemacht. Also war irgendwo auch annähernd fast Stammspieler. Das war natürlich ein schöner, unvergesslicher Moment meiner Laufbahn, die ersten Länderspiele, die ich machen durfte für den Iran, wenn man dann das erste Mal die Nationalhymne hört, kriegt man sicherlich Gänsehaut und es war auch eine erfolgreiche Zeit, das war ein Vorturnier zum Asiencup, wo wir das Turnier dann auch gewonnen haben und natürlich die Zeit bei den Würzburger Kickers, wo wir unerwartet von der vierten Liga bis in die zweite Liga durchmarschiert sind. Dort natürlich als Kapitän nimmst du die Dinge nochmal, saugst du sie anders auf, als vielleicht zu der Zeit bei Hansa Rostock oder vielleicht zu der Zeit in Lotte. Also waren viele tolle Momente, die ich da erleben durfte. Ich glaube, am Ende waren es sogar 3 Aufstiege. Einen von der vierten Liga in die dritte, einen von der dritten in die zweite und einmal von der zweiten in die erste. Und sicherlich auch in der Arbeit bei der Admira als Manager oder Sportdirektor gab es auch den einen oder anderen schönen und unvergesslichen Moment.
Und Fußball sollte es auch immer sein in der Karriere, oder? Wenn es mit dem Fußball jetzt gar nicht geklappt hätte, was wäre dann aus dir geworden?
Ja, ist eine gute Frage, aber ich war immer voll fokussiert auf den Fußball und wollte nach der Zeit als aktiver Spieler auch dem Fußball erhalten bleiben. Gedankengänge waren ehrlich gesagt immer Richtung Co-Trainer, in die Richtung, bis ich dann irgendwann mein Fernstudium begonnen hatte im Bereich Management und bis mich eigentlich auch Bernd Hollerbach in diese Position mehr oder weniger reingestoßen hat und der Meinung war, dass ich diese Position irgendwann mal im Fußball auch gut ausüben kann und das versuche ich jetzt natürlich, seitdem ich bei der Admira den Job begonnen habe und jetzt beim VfL versuche ich natürlich immer, mich täglich da weiterzuentwickeln und einen guten, seriösen Job zu machen.
Mhm. Jo. Ja, es waren 2 Fragen statt einer, aber ich will nicht so sein.
Entschuldigung.
Ich drücke nur auf den Knopf gleich, aber ich bin ja nicht der sagt, wir müssen jetzt aufhören. Es gäbe sicherlich noch ganz, ganz viel zu erzählen und ganz, ganz viel zu besprechen. Aber ich glaube, wir hoffen, es war ja zwar das erste Mal im VfL-Podcast Brückengeflüster, aber nicht das letzte Mal, dass Amir Shapourzadeh bei uns zur Gast war. Und insofern denke ich, dass die weiteren Fragen, die du noch auf dem Zettel hast, sind hoffentlich zeitlos und wir können sie immer noch mal stellen.
Natürlich.
Wir sollten vielleicht noch sagen, wir zeichnen am Montag auf.
Genau.
Und es wird am Dienstag gesendet. Deswegen sollte es nicht verwundern, wenn am Dienstag noch der ein oder andere Neuzugang kommt. Kann ja auch immer passieren. Und über den haben wir noch nicht gesprochen. Dann liegt es nicht an uns, weil wir nicht wollten, sondern weil wir es noch nicht wussten. Da lassen wir uns einfach überraschen, was Amir Shapourzadeh noch aus dem Köcher zaubert. Insofern haben wir schon gesagt, da gibt's alles Neue natürlich auf notz.de. Sie erfahren es da zuerst. Da finden Sie auch den Podcast, das Brückengeflüster, immer dienstags um 18 Uhr. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Nächste Woche die 102. Folge.
Dann ist zu Gast, können wir vielleicht schon sagen.
Ich glaube, wir dürfen es verraten. Ne?
Genau, ja.
Stefan.
Ja, soll ich das sagen? Ja, dann kommt Trainer Daniel Czerning, wenige Tage vor dem Liga-Auftakt. Wenn wir ihm alle brennenden Fragen, die auf den Nägeln brennen, dann natürlich stellen.
Bis dahin haben wir die Frischhaltefolie von den Mikros gezogen, die Plexiglaswände abgewischt.
Jawohl.
Insofern bleibt alles hier Corona-konform. Wir sagen Amir Shapourzadeh vielen Dank fürs Gespräch.
Ich bedanke mich auch, hat mir großen Spaß gemacht und wir werden uns sicherlich nochmal in der Form wiedersehen.
Da gehen wir von aus.
Das ist doch ein Versprechen. Wir sagen allen vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund. Und wie gesagt, das Brückengeflüster immer dienstags 18 Uhr auf noz.de, auf den ganz bekannten Kanälen Apple Podcast, Deezer und wie sie alle heißen, überall da, wo es Podcasts gibt. Wir sagen vielen Dank, Amir Schaposade, Stefan Alberti und Johannes Kapitza am Mikrofon. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, bleiben Sie gesund.
Ciao.
Tschüss.